ARD.
Das sind unsere Themen gleich. In der Ukraine ist immer noch Krieg und trotzdem wird ab heute schon der Wiederaufbau geplant. Wie sinnvoll ist das?
Experten fordern, Alkohol soll teurer werden, aber sinkt dadurch wirklich der Konsum?
Und weil im Ausland die Deutschlehrer fehlen, haben wir ein Fachkräfteproblem. Wie hängt das denn zusammen?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Dienstag, der 11. Juni. Wir sind Nina Häuser und Lars Sänger. Schönen guten Morgen.
Ja, Luftangriffe, Bombentreffer und Zerstörung, die sind ja leider immer noch an der Tagesordnung in der Ukraine. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über neue Kriegsschäden berichtet werden muss. Und trotzdem soll ab heute in Berlin 2 Tage lang über den Wiederaufbau beraten werden.
Wiederaufbau zwischen Bomben- und Raketenangriffen, da drängt sich schon die Frage auf, wie soll das funktionieren, wenn der Krieg immer noch tobt und jeden Tag aufs Neue Häuser, Gebäude und wichtige Infrastruktur zerstört werden. In der ARD-Audiothek findet ihr übrigens viele Reportagen darüber, wie der Alltag im Krieg in der Ukraine aussieht.
Ja, natürlich versuchen die Menschen in der Ukraine auch jetzt schon, Schäden zu beseitigen. Kaputte Türen, kaputte Fenster oder auch Straßen, die müssen zumindest geflickt werden, damit der Alltag weiterlaufen kann. Aber es ist eben ein ständiges wieder von vorne anfangen, vor allem in den Gebieten im Osten des Landes, also da, wo die Front verläuft.
Das berichtet zum Beispiel Tatjana Viktorovna. Sie lebt in Kharkiv, nahe der russischen Grenze. Und das Haus, in dem sie wohnt, ist auch teilweise zerstört worden.
Wir haben versucht, so gut es ging, etwas zu reparieren, weil wir im Winter hier geblieben sind. Die Stadt hat uns neue Fenster gebracht. Wir haben sie mit unserem Geld einbauen lassen. Wir haben uns selbst um Wasser gekümmert. Grundvoraussetzungen zum Leben haben wir.
Ja, dazu muss man wissen, je nachdem, wo man sich in der Ukraine befindet, unterscheidet sich auch das Ausmaß der Zerstörung.
Genau, aber eines gilt dann doch fürs gesamte Land. Russland versucht immer wieder gezielt die Stromversorgung zu beschädigen. Die russische Armee greift gezielt Kraftwerke und Umspannwerke im ganzen Land an. Viele davon sind mittlerweile komplett zerstört und das bedeutet, manche Wohnviertel, auch in Kiew zum Beispiel, bleiben zum Teil stundenlang dunkel.
Dass es dunkel bleibt, ist das eine. Das andere kennen wir alle selber. Wenn der Strom ausfällt, dann tauen auch die Kühlschränke und Tiefkühltruhen ab und dann verderben schnell die Lebensmittel. Und um das zu vermeiden, also dass nicht auch noch die Lebensmittel knapp werden, stehen vor Supermärkten dicke Generatoren, die Strom erzeugen. Das kennt auch Dennis aus Kiew. Auch er lebt mit ständigen Stromausfällen.
Im Prinzip habe ich mich letzten Winter vorbereitet und ich bereite mich auch diesen Winter vor. Ich habe mehrere EcoFlow Powerbanks, ich habe viele Ladegeräte, ich werde mir auf alle Fälle eine kleine Gasflasche kaufen und eine Art Campingkocher oder Gasbrenner. Ich denke, wir werden irgendwie überleben. Die Hauptsache ist, dass wir den Krieg so schnell wie möglich gewinnen.
Ja, allein der Schaden an der ukrainischen Energieinfrastruktur wird auf etwa 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Und das ist auch nur ein Bruchteil der Kosten, die auf das Land zukommen. Insgesamt wird der Wiederaufbau vermutlich rund 500 Milliarden Dollar kosten, hat die Weltbank errechnet.
500 Milliarden Dollar hat die Ukraine natürlich nicht ansatzweise auf der hohen Kante. Viele Staaten haben deshalb schon angekündigt, dass sie den Wiederaufbau unterstützen wollen. Aber diese Zusagen decken erst rund 150 Milliarden Dollar ab.
Ja, wo soll das restliche Geld herkommen? Die deutsche Bundesregierung hat jedenfalls schon mal klargestellt, aus öffentlichen Mitteln, also aus Steuergeldern, ist der Bedarf nicht zu finanzieren. Stattdessen sollen vor allem private Unternehmen und privates Kapital mobilisiert werden. Und das zu organisieren, genau darum geht's ab heute auch in Berlin. Zu der Wiederaufbaukonferenz werden mehr als 2000 Teilnehmer aus 60 Ländern erwartet.
Bei Wiederaufbau denke ich ja vor allem daran, was die Frau aus Kharkiv eben gesagt hat, nämlich Stein auf Stein, neue Fenster, Bahnschienen reparieren. Aber es geht noch um mehr, nicht nur um Geld und ums Material. Es geht auch um konkrete Wirtschaftsprojekte und um attraktive Bedingungen für Unternehmen. Die sollen nämlich trotz Krieg investieren.
Ja, oder zumindest das Land nicht verlassen. Dafür ein Beispiel. Der Tabakhersteller Philip Morris hat in Lviv, also im Westen des Landes, eine neue Fabrik gebaut. Davor war der Sitz des Unternehmens im stark vom Krieg betroffenen Kharkiv.
Unsere Kurznachrichten.
eine Nachricht, auf die wir heute noch nicht näher eingehen, die aber eine entscheidende Wende im Gaza-Krieg bedeuten könnte. Das höchste Gremium der Vereinten Nationen, der UNO-Sicherheitsrat, unterstützt den von US-Präsident Biden vorgestellten Plan für eine Waffenruhe. Der Plan sieht das Ende des Gaza-Krieges in drei Phasen vor. Eine sechswöchige Waffenruhe, die Freilassung von israelischen Geiseln und den Wiederaufbau des Gazastreifens.
Beim größten Bahnbauprojekt Deutschlands, dem neuen Stuttgarter Hauptbahnhof, gibt es erneut Probleme. Nach ARD-Informationen kann man den unterirdischen Hauptbahnhof erst ab Dezember 2026 nutzen. Stuttgart 21 bleibt also wohl noch länger eine Baustelle. Details will die Bahn heute bekannt geben.
Ja, und bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom gibt es eine weitere Medaille für Deutschland. Hindernisläufer Karl Bebendorf holte Bronze. Die Hindernisläuferin Gesa Krause hatte ja bereits vorgestern Silber geholt.
So, Nina, mal Hand aufs Herz. Wie oft trinkst du Alkohol?
Ich würde sagen, also mit Freunden gerne mal ein Gläschen Wein zum Beispiel. So einmal oder zweimal die Woche vielleicht. Und du so?
Ja, tatsächlich ist meine Sturm- und Drangzeit vorbei, aber 2-3 Bierchen pro Woche sind es dann schon. Gern mal nach dem Fußballtraining, wenn ich mit meinen Jungs zusammensitze, du weißt schon.
Ja, ich weiß schon, ein Bierchen in Ehren und so weiter. Aber dann werden wir beide künftig vielleicht tiefer in die Tasche greifen müssen, denn Alkohol soll teurer werden. Zumindest, wenn es nach der Hauptstelle für Suchtfragen, kurz DHS, geht. Das ist der Zusammenschluss vieler Verbände, die im Bereich Suchthilfe und Suchtprävention tätig sind. Und die fordern eben, Alkohol muss teurer werden, damit weniger davon getrunken wird.
Ja, wir sind mitten in der Aktionswoche Alkohol, organisiert eben von der DHS. Und es gibt eine Zahl, die ganz gut belegt, warum uns das Thema wirklich alle angeht. 57 Milliarden Euro. So hoch sind jedes Jahr die Kosten, die durch Alkoholkonsum und Krankheiten, die damit zusammenhängen, entstehen. Oder anders ausgedrückt, das sind Kosten, die zum Beispiel unser ohnehin schon strapaziertes Gesundheitssystem noch zusätzlich belasten.
Dass Alkohol krank machen kann, das wissen wir natürlich alle. Aber wie viele Menschen tatsächlich betroffen sind, war mir persönlich nicht klar. Allein 2022 mussten 1,5 Millionen Menschen in Deutschland ambulant oder stationär wegen ihrer Alkoholsucht behandelt werden. Und das ist auch nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Insgesamt konsumieren in Deutschland knapp 8 Millionen der 18- bis 64-Jährigen Alkohol in gesundheitlich riskanten Mengen.
Ja, deswegen fordern eben die Suchtexperten, Alkohol soll teurer werden, damit er weniger getrunken wird, in der Hoffnung, dass dann auch weniger Krankheiten entstehen. Aber natürlich drängt sich die Frage auf, wie erfolgsversprechend ist das eigentlich? Kann das wirklich was bringen? Nina, du hast mal geschaut, ob es da schon Hinweise gibt.
Ja, genau. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2021, an der war die TU Dresden beteiligt. Zentrale Erkenntnis: Wenn Alkohol teurer ist, greifen tatsächlich weniger Menschen zu und dadurch könnten vermutlich Tausende Leben gerettet werden.
Die Forscher haben mit Hilfe einer mathematischen Formel errechnet, wie sich der Konsum der Menschen verändert, wenn der Alkohol teurer wird. Konkret haben sie sich angeschaut, wie sich eine höhere Alkoholsteuer auswirken würde. Ergebnis: Bei einer Verdoppelung hätten fast 11.000 neue Krebserkrankungen und rund 5.000 Todesfälle pro Jahr verhindert werden können.
Studien sind das eine, Erfahrungswerte das andere. In Schottland beispielsweise sind vor 5 Jahren tatsächlich Mindestpreise für alkoholische Getränke eingeführt worden. Die sind dadurch um gut 30% im Preis gestiegen. Selbst im Discounter kostet eine Flasche Billigwhisky in Schottland jetzt umgerechnet mehr als 20 Euro.
Ich sag's mal so, die schottische Regierung hat also die Gefahr im Glas erkannt und gebannt. Seitdem die Preise für Alkohol gesetzlich gestiegen sind, ist der Konsum messbar zurückgegangen und die Zahl der Todesfälle durch Alkoholmissbrauch sogar um 13% gesunken.
Wir können auch mal in den Norden Europas schauen. Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen und Island. Jeder, der dort schon mal war, weiß, auch dort ist Alkohol deutlich teurer als hier bei uns in Deutschland.
Ja, das stimmt. Auch dort sind die Preise erhöht worden und das hat nachweislich was gebracht. Die Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass nirgendwo in der EU so wenig Alkohol konsumiert wird wie in Skandinavien.
Um das zu schaffen, sind die Regierungen aber auch wirklich mit harter Hand vorgegangen. Noch härter als in Schottland. In Skandinavien sind nicht nur die Steuern auf Alkohol gestiegen, es herrscht auch ein absolutes Werbeverbot. Und Alkohol kann nicht mehr überall geh- bzw. verkauft werden. Es gibt nämlich Einzelhandelsmonopole und die sind in staatlicher Hand. Damit kann kontrolliert werden, wo, wann und zu welchem Preis Alkohol verkauft wird. Das gilt für alle Getränke mit mehr als 3,5% Alkohol. Ja, und selbst Bier hat zum Beispiel schon 5%.
Also halten wir fest, die Regierung hat die Verkaufsstellen nicht nur reduziert, sondern auch verstaatlicht. Ansonsten dürfen nur noch Bars und Restaurants mit einer ganz besonderen Lizenz Alkohol mit mehr als 3,5% verkaufen.
Davon sind wir hier in Deutschland meilenweit entfernt. Wir gehören tatsächlich zu den sogenannten Hochkonsumländern. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland im oberen Drittel. Und dennoch gibt es bei uns im Land auch Stimmen, die gegen höhere Alkoholpreise sind. Begründung: Diejenigen, die weniger Geld haben, können sich dann keinen Alkohol mehr leisten. Und mit einer höheren Besteuerung steigt möglicherweise auch die Gefahr, dass Alkohol illegal hergestellt wird. Ja, und außerdem gibt es auch die Befürchtung, dass weniger Alkoholkonsum zu einem Stellenabbau in der Spirituosenindustrie führen könnte.
So, und wer jetzt, nachdem er das gehört hat, generell mal mehr über sein Trinkverhalten erfahren möchte, der kann auch einen Selbsttest machen. Den gibt es unter anderem auf der Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und wer Hilfe für Freunde oder Familie sucht, auch dazu haben wir euch Infos in die Beschreibung gepackt.
Lars, Deutsch lernen, das haben du und ich beide von Geburt an gemacht, weil wir beide hier in diesem Land geboren sind. Ich in Großburg-Wedel in Niedersachsen und du in?
In Erfurt in Thüringen. Da sagt man ja immer, das klingt ein bisschen wie Sächsisch, aber Thüringisch unterscheidet sich maßgeblich, meine Liebe.
Ich höre es natürlich sofort. Tamara Carranza-Porras ist in Bolivien geboren, in Südamerika. Und sie hat dort Deutsch gelernt. Irgendwann kam sie dann als Fachkraft nach Deutschland und nun lebt und arbeitet sie hier im Außenhandel in Soltau in Niedersachsen. Im Unterschied zum Spanischen findet sie Deutsch wirklich nicht so leicht.
Grammar, muss ich sagen, ist ganz unterschiedlich und die Begriffe, die längeren Wörter, es ist doch schwierig.
Ja, und die große Frage ist, wie viele Menschen haben in Zukunft noch die Möglichkeit, das so zu machen wie Frau Porras, also bei sich in der Heimat Deutsch zu lernen und dann herzukommen. Das Goethe-Institut, das es sich ja zur Aufgabe gemacht hat, die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland zu fördern, so heißt es korrekt, die schlägt nämlich Alarm und sagt, wir haben zu wenig Deutschlehrer, die im Ausland unterrichten.
Ja, und das wiederum führt dazu, dass sich der Fachkräftemangel in Deutschland noch verschlimmern könnte. Ohne Deutschkenntnisse ist es ja quasi unmöglich, hier zu arbeiten. Also ein weiteres Problem in dem sehr großen Problemfeld Fachkräftemangel.
Ja, und dieses Problem, das ist tatsächlich eines für uns alle, denn Fachkräfte, die fehlen ja da, wo es im Alltag unmittelbar spürbar wird, ne? In der Pflege, auf dem Bau, im Dienstleistungsbereich und so weiter. Das alles sind Jobs, die viele Deutsche nicht mehr gern machen wollen, aber wenn niemand einwandert, dann drängt sich natürlich die Frage auf, wer macht sie dann? Und ein Thema, das vor allem hier in Ostdeutschland auch oft außer Acht gelassen wird, wenn weniger Menschen bei uns im Land arbeiten, und das droht ja, wenn der Mangel weiter um sich greift, dann steigen für uns alle die Lohnnebenkosten, weil dann nämlich immer weniger Menschen das Sozialsystem finanzieren. Insofern trifft der Fachkräftemangel uns alle auch im Portemonnaie.
Ja, und die große Frage ist, wie könnte man das besser machen? Also wie verhindern wir, dass sich diese Probleme immer weiter intensivieren?
Die Arbeitgeber könnten Teil der Lösung sein, indem sie internationaler, also größer denken. Und eine, die das bereits macht, das ist Maria Hesterberg. Sie stellt für das Uniklinikum in Bonn internationale Pflegekräfte ein. Das Ganze läuft in Kooperation mit dem Goethe-Institut, und zwar mit denen auf den Philippinen, in Mexiko oder auch anderswo auf der Welt. Nach einem Auswahlverfahren kriegen die zukünftigen Pflegekräfte noch vor Ort Deutschunterricht, und zwar eben von den Lehrern des Goethe-Instituts.
Wir haben uns dazu verpflichtet, dass wir sagen, also die Kandidaten, die zu uns kommen möchten und bei uns arbeiten möchten, Teil unseres Teams werden, sollen dadurch keine Kosten entstehen. Und das heißt wiederum, dass wir als Arbeitgeber dann eben zum Beispiel die Sprachkurse bezahlen.
Ja, die Sprache ist das A und O und für viele potenzielle Fachkräfte ein Hindernis. Das hat auch eine Umfrage der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, ergeben. Bei der wurden Menschen befragt, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten. Und 40% von ihnen haben genau das gesagt. Die Sprache ist eine große Hürde und da können eben die anwerbenden Arbeitgeber unterstützen, sagt auch Maria Hesterberg.
Wenn wir Fachkräfte im Ausland anwerben und wenn wir möchten als Arbeitgeber, dass sich jemand auf den Weg macht und ich sag's jetzt mal tatsächlich so, wie es ist, alles hinter sich lässt, um bei uns zu arbeiten, dann sind wir schon der Ansicht, dass diese Menschen alle Unterstützung bekommen sollen, die sie kriegen können. Und eine davon ist natürlich der Spracherwerb.
Ja, wenn man sich mal die nackten Zahlen anschaut, dann sind solche Programme wirklich wichtig. Die Bundesregierung spricht von fast 2 Millionen Fachkräften, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen. Neben den Initiativen von Arbeitgebern kann aber auch die Politik das Thema anpacken.
Und das hat sie auch zum Teil schon gemacht. Die Ampelregierung hat ja im vergangenen Sommer das Fachkräftezuwanderungsgesetz verabschiedet. Das soll es ja qualifizierten Personal auch leichter machen, nach Deutschland einzuwandern. Ja, so viel von uns für heute. Wir hoffen, da war was für euch dabei und wir hoffen natürlich auch, euch überzeugt dieser neue Podcast. Wenn ja, was wir hoffen, dann abonniert uns gerne in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback. Wie hat euch diese Folge gefallen? Was können wir besser machen? Schreibt uns gerne. Wir sind über WhatsApp und per Mail erreichbar. Wie genau? Die Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Mein Name ist Lars Sänger.
Ja, und ich bin Nina Häuser und wir sagen danke fürs Zuhören und bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.